Ich höre dich so laut atmen, sorry. Hörst du dich auch so laut atmen?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich höre dich ganz laut atmen und kann mich deswegen gar nicht darauf konzentrieren, was
okay,
ich sage.
Okay, ich immer so ein bisschen zurück. Kein Problem.
Okay, willst du die Frage nochmal stellen? Nein.
Nee.
Ich bräuchte die Frage aber nochmal.
Ja, die Frage war...
Hi und herzlich willkommen zurück zu Soziales Deutschland. Leute, bereitet euch auf diese Folge gut vor, atmet nochmal ganz tief durch, denn heute geht's ums Ganze. Geld. Geld steckt in unseren Möbeln, in unserem Fernseher, in unseren Schulbüchern, in unseren Impfstoffen, in unserer Heizung. Alles, was wir haben, haben wir geliehen oder gekauft mit Geld. Es gibt einfach keinen Moment in unserem Leben, in dem diese menschengemachte Ressource wegzudenken ist. Geld ist überall. Aber nicht überall gleichermaßen. Heute möchte ich mit einer ganz besonderen Gästin über Geld und die Verteilung von Geld von ganz unten bis nach ganz oben sprechen. Und zufälligerweise hat meine Gästin genau dazu gerade ein Buch geschrieben, das ich vorab schon lesen durfte. Ich rede von Mareike Kaiser. Diesen Monat erscheint ihr neues Buch Wie viel? Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Mit ihr spreche ich heute aber nicht nur darüber, was Geld mit uns macht, sondern auch, was kein Geld mit uns macht. Deshalb wird auch der Journalist Olivier David von den psychischen Folgen von Armut erzählen. Ich freue mich, Mareike nach dem Prolog endlich für eine ganze Folge im Podcast zu haben. Here you are, lasst uns direkt anfangen. Hallo Mareike.
Hi Gianni.
Wie geht's dir?
Uff. Ich bin ein bisschen außer Atem vom Tag und auch ein bisschen aus der Puste und hoffe, meine Stimme hält durch, weil ich den ganzen Tag heute schon in ein Mikrofon gesprochen habe und das jetzt bei dir weitermachen darf. Danke für die Einladung.
Wo warst du denn heute davor schon?
Ich habe heute den ganzen Tag in einem Tonstudio gesessen und mein Buch eingelesen.
Ah, das Hörbuch davon sozusagen.
Mhm, genau.
Ja, dein Buch kommt ja jetzt bald raus, ne? Wie fühlt es sich an?
Also wir sind jetzt ein paar Wochen noch vorher dran und das ist immer eine seltsame Zeit. Also ich glaube, ich habe das letztens auf Instagram geschrieben, es fühlt sich so an, wie ganz tief eingeatmet zu haben und nicht ausatmen zu können. Ich habe ja ganz viele meiner Gedanken aufgeschrieben, Dinge, die ich erlebt habe, Interviews mit Leuten und ich habe das große Bedürfnis, mich dazu auszutauschen, aber kann noch nicht, weil ja die meisten Leute das alles noch gar nicht wissen, was ich mir da so zusammengedacht habe und so ein bisschen so wie als Kind warten auf Weihnachten, glaube ich.
Ja, du hast ja schon mal ein Buch geschrieben. Also das ist jetzt sozusagen die zweite Runde.
Die dritte.
Ach, tatsächlich?
Mhm, das ist mein drittes Buch, ja.
Ach krass, ich kannte jetzt nur zwei. Aber ich wollte mal fragen, weil es ja inhaltlich immer sehr ähnliche Themen sind.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass es so ähnliche Themen sind, weil ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute genauso sehen würden wie du. Ich sehe das auf jeden Fall auch so wie du, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute sagen, hey, jetzt hat sie gerade über Mutterschaft gesprochen und jetzt Geld. Wie hängt das eigentlich zusammen? Ich finde genau wie du, das hängt voll miteinander zusammen. Ich glaube, so eine Frage, die über allem steht oder so eine Überschrift sind, glaube ich, Tabuthemen. Ich beschäftige mich total gern mit Themen, die gesamtgesellschaftlich tabuisiert sind, bei denen man irgendwie so das Gefühl hat, oh, wenn ich darüber spreche, wird mir heiß. Und bei dem Buch jetzt zum Beispiel war es so, dass ich mit dem Buch davor, das Unwohlsein der modernen Mutter, hatte ich eine Lesung. Und bei dieser Lesung sollte es auch um Tabuthemen gehen. Und ich habe mir vorher überlegt, okay, welche Kapitel lese ich vor? Und habe mich dann für das Kapitel der Sex und das Kapitel das Geld entschieden. Und war bei der Lesung, das war in Berlin Wedding draußen, total lauschig, ganz nett. Und ich habe das Sex-Kapitel gelesen und es war so easy peasy, hat Spaß gemacht. Und danach kam das Geldkapitel und ich habe gemerkt, okay, mir wird irgendwie total heiß. Ich habe Schweiß auf der Stirn, mir ist es total unangenehm, obwohl ich das ja schon geschrieben hatte. Ne? Ich wusste, ich lese jetzt dieses Geldkapitel. Ich wusste, was darin vorkommt. Ich wusste, es ist ein Abend, wo es um Tabuthemen geht. Also das war alles schon sehr von mir bewusst gewählt und auch reflektiert. Und trotzdem war das super schwierig. Und nach diesem Abend dachte ich dann so, okay, da will ich gerne irgendwie noch weiter dranbleiben. Woher kommt diese Angst? Woher kommt dieser Schweiß? Ich will wissen, warum fühle ich da eigentlich so viel?
Weißt du, ich finde es witzig, dass es dir unangenehm wurde, als es zum Geldkapitel kam. Ich glaube, da, wo ich gerade bin, in der Schule, ich glaube, da wären vielen das andere Kapitel eher unangenehmer gewesen. Denkst du, unsere Sicht auf Geld verändert sich mit unserem Alter, wenn wir erwachsen werden?
Gute Frage. Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es kommt eher darauf an, in welchem Umfeld du aufwächst. Also ist Geld selbstverständlich oder merkst du, hey, das ist nicht selbstverständlich, irgendwie die und die Markenschuhe zu tragen oder meine Mutter oder mein Vater zu fragen, hey, kriege ich Geld dafür? Ich glaube, das ist eher entscheidend.
Also die Wertschätzung davon?
Ja, vielleicht auch ganz plump gesagt, ob es da ist oder nicht. Ja. Also ob es ein Thema ist oder nicht. Und das ist ja auch je nachdem, finde ich, also unabhängig davon, ob sehr viel da ist oder sehr wenig da ist, Thema oder vielleicht auch auf eine andere Art ein Thema. Ich glaube nur nicht unbedingt, dass es sich generationenmäßig unterscheidet, wie wir damit umgehen, sondern tatsächlich eher, habe ich's oder habe ich's nicht und mache ich mir deswegen viele Gedanken oder nicht. Aber ja, ich glaube so generationenmäßig gar nicht unbedingt.
Ich würde dir aber schon zustimmen, dass die Art, wie man Geld, wie einem das zur Verfügung stand in der Kindheit, dass das dann auch die Sicht auf das Geld später im Leben prägt. Also ich nehme das ja auch schon aus der Schulperspektive wahr, dass Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, wo es ganz normal ist, so krass teure Markenklamotten zu kleiden, dass die dann auch durchgängig diejenigen sind, die anders auf Geld blicken, als ich das jetzt zum Beispiel tun würde, jetzt zum Beispiel mit dem Podcast-Equipment. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist dann so eine ganz konstante Haltung, die so ein bisschen in so einem Egalmodus ist, so was das Geld und was die Ausgaben betrifft. Also das ist ja nicht schlimm, mal so eine Klassenfahrt zu bezahlen. Und mal schauen, ob sich das dann auch so später im Leben manifestiert bei diesen Menschen, wenn man sich dann bei Klassentreffen wieder sieht.
Ja, an welchen Punkten merkst du da so einen Unterschied?
Naja, an den Klassenfahrten beispielsweise. Also dass ich mir zum Beispiel als Kind darüber Gedanken mache, wenn gesagt wird, wir machen eine Klassenfahrt, okay, wie kann ich da überhaupt mitkommen? Aber auch an anderen Punkten. Zum Beispiel bei mir, ich habe auch momentan, auch aufgrund dieser ganzen Preissteigerung, Angst, ein Schulbuch zu verlieren. Es sieht danach aus, als hätte ich meinen Atlas verloren. Und ich kenne wiederum andere MitschülerInnen, denen es vollkommen egal wäre. Aber ich weiß halt, ein Atlas ist teuer und ich weiß nicht, ob wir uns das momentan leisten können. Mhm. Während es bei anderen wiederum keine Rolle spielt, ob man sich das leisten kann oder nicht. Mhm.
Du gehst dann anders mit den Sachen um, oder?
Ja, ich würde sagen, ich bin verhältnismäßig immer noch sehr stampig damit umgegangen. Also vielleicht sollte ich mich da auch ein bisschen mehr drin verbessern. Aber diese Sorge darum, die ist immer da. Mhm. Die kommt, also die ist vor allem auch bei meiner Mutter zum Beispiel da und die scheint es in anderen Elternhäusern nicht so zu geben. Mhm. Und es wird dann auch an die Kinder weitergegeben, dass man diese Angst nicht haben muss.
Ja. Aber diese Schlampigkeit kann ja auch eine Reaktion darauf sein, dass man weniger von irgendwas hat, oder? Also ich kenne das auch von mir, dass ich dann also diese Sorgen auf jeden Fall kenne, irgendwas zu verlieren oder irgendwas kaputt zu machen und trotzdem dann aber vielleicht nicht so mit den Dingen umgehe, wie ich eigentlich umgehen sollte, weil dann dadurch würde mir ja noch bewusster werden, dass ich diesen Mangel an irgendwas habe.
Ja, du hast ja zwei Bücher geschrieben und dein neues heißt Wie viel? Willst du uns vielleicht mal erzählen, wie es zu diesem Titel kam?
Also wie es zu so einem Buchtitel kommt, ist immer einfach eine total lange Geschichte. Deswegen muss ich jetzt gerade mal überlegen, wie dann diese Wörter eigentlich auf dieses Cover gefunden haben. Also da sprechen natürlich auch immer noch mal mehr Leute mit, als jetzt einfach nur die Autorin, in diesem Fall ich. Wie viel hat mir auf jeden Fall gut gefallen, weil es so eine Frage ist, die eigentlich in allen Geldangelegenheiten steckt. Wenn wir uns überlegen, wenn wir beim Job Gehaltsverhandlungen haben und oder irgendjemand sagt so, ich bewerbe mich auf den und den Job, dann ist immer die Frage, okay, wie viel verdienst du da? Oder wie viel kostet irgendwas, wenn wir jetzt gerade Lebensmittel einkaufen gehen? Wie viel kostet ein Apfel oder der berühmte Liter Milch? Also wie viel steckt einfach in allem drin? Und dabei geht es auch ganz oft nicht nur um Geld oder Dinge, sondern auch um Wert und am Ende auch um Selbstwert. Wie viel bist du wert? Wie viel bin ich wert? Und das ist zum Beispiel für mich einfach auch ein großes Thema, was mir weiterhin schwerfällt und was eben auch dieses Schweiß-Angst-Thema, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also das ist auf jeden Fall bei mir immer so ein Thema, auch bei Verhandlungen. Wie viel darf ich verlangen? Wie viel bin ich wert?
Du hattest gerade schon gesagt, du behandelst tabuisierte Themen. Und ich finde es ganz interessant. Ich glaube, diese Frage, wie viel, die ist auch in unserer Gesellschaft eine sehr intime, persönliche Frage geworden. Weil man ja anderen, also man neigt ja nicht dazu zu fragen, wie viel verdienst du im Job? Sondern das fragt man sich vielleicht nur selbst oder den Chef, wenn man angestellt wird.
Genau, oder auch wie viel wäre gerecht?
Ja, und warum denkst du, sind solche Themen wie Geld so tabuisiert geworden? Oder waren das auch vielleicht schon immer?
Ja, da weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob das jemals anders war. Ich kann mir jetzt für Deutschland eigentlich keine Zeit vorstellen, wo irgendwo angeschlagen war, wer wie viel Geld verdient oder auf dem Konto hat. Es geht ja auch so in höheren Einkommensschichten oder Vermögensschichten auch irgendwann gar nicht mehr darum, wie viel du verdienst, sondern wie viel du hast. Und das auch gar nicht Geld, sondern Immobilien, Firmen, Unternehmen, Aktien, whatever.
Kapital.
Genau. Und ich glaube, dass es vor allem daran liegt, dass wir so ungern darüber sprechen, weil wir doch irgendwie alle mehr oder weniger wissen, dass das Geld ungerecht verteilt ist. Und dass Menschen, die das haben und die damit nicht nur Geld haben, sondern auch Macht haben, schon auch irgendwie spüren, dass das vielleicht nicht so gerecht ist, dass sie so viel davon haben und so viele andere so wenig. Mhm. Und wenn du selbst merkst, dass du in so einer Position bist, die unangenehm ist, dann spricht man, glaube ich, nicht über solche Dinge. Und auch, wenn du Angst hast, dass dir was weggenommen wird. Ich glaube, das ist auch gerade in Deutschland ein großes Thema. Auch es gibt ja zum Beispiel andere Länder, in denen Reichtum auch eher gezeigt wird, also wo Leute irgendwie gerne mit großen Autos rumfahren und so mein Haus, meine Villa.
Würdest du sagen, das ist in Deutschland nicht so?
So und so, würde ich sagen. Aber eher, also jetzt zum Beispiel in so einer Bubble, würde ich sagen, in der ich mich aufhalte. Du hast ganz sicher noch mal eine andere Bubble, aber wir haben auch Überschneidungen. Ist es, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt in Ordnung, Geld zu haben, aber darüber hinaus, ja, weiß ich nicht. Also ja, es gibt dann natürlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal an, sagen wir mal, unsere gemeinsame Instagram-Bubble denken, da gibt es natürlich auch InfluencerInnen, die ihre tollen Wohnungen zeigen, Inneneinrichtungsgegenstände oder auch alleine, wie sie angezogen sind. Da sehen ja auch die meisten Menschen, die meisten Menschen haben ja so ein Auge für Marken und dann weiß man ganz genau, ah, das ist jetzt irgendwie die Bluse von oder das ist das Kleid von oder es wird dann auch getaggt, ne? Das sind ja auch so Möglichkeiten.
Ja, das ist ja eigentlich nur Geld in einer anderen Form, in einer anderen Materie.
Genau, und ich glaube, das wird gezeigt, aber auf so eine halb offensichtliche Art und Weise. Hm. Also niemand würde jetzt in den Instagram-Post schreiben, Kleid 1200 Euro Marke XY. Hm. Sondern eher, es ist dann klar, das ist die Marke und dann weiß man, okay, ich kann mir das jetzt nicht leisten.
Aber wie war das denn in deiner Familie? War dort Geld auch tabuisiert?
Ich würde sagen, das Gegenteil. Hm. Das war eigentlich immer Thema und das ist auch einer der Gründe, aus denen ich dieses Buch schreiben wollte, weil Geld einfach mein ganzes Leben das bestimmende Thema war und vor allem eben, dass es nicht da war oder dass es nicht gereicht hat oder im Sinn von wie viel, auf jeden Fall nie genug. Auf jeden Fall nicht genug, um mitzuhalten. Auch später, ich war auf dem Gymnasium als Erste aus meiner Herkunftsfamilie und es war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie, dass meine Eltern das zum Beispiel toll fanden, sondern eher, ja, muss das denn sein, weil meine Brüder auf der Realschule waren und das reicht doch, was ja so klassisch ist für ein Kind aus einer arbeitenden Familie, wie ich es bin. Wenn ich jetzt so an Familiengespräche am Küchentisch denke, dann ging es eigentlich nicht immer, das ist, glaube ich, übertrieben, aber oft um Geld, oft um Dinge, die andere sich leisten können und wir nicht. Sowas wie Urlaub galt als Luxus und das schreibe ich ja zum Beispiel auch im Buch, also an bestimmten Dingen mache ich das fest, an einem Pullover von Benetton zum Beispiel, den ich unbedingt haben wollte, meine Eltern mir aber nicht kaufen konnten und wollten. Ich glaube, das ist auch eine Mischung aus beidem und ja, das war einfach immer Thema und natürlich auch, wie du schon gesagt hast, das Thema mit der Klassenfahrt, ist das jetzt drin? Ja, und es war einfach so für mich oft das Gefühl, es gibt irgendwie das, was die anderen haben können und das, was ich haben kann, ist aber einfach begrenzt. Und so ein Spruch meines Vaters war, das, was ich will, ist so über unseren Verhältnissen. Und für mich war da schon immer so die Frage, was bedeutet das eigentlich, unsere Verhältnisse? Und ist das so in Stein gemeißelt? Bleibt das für immer so? Wie ist das eigentlich bei anderen? Also wir haben die Verhältnisse und die anderen haben die anderen. Und was ist da eigentlich los?
Ich habe auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge gesagt, dass, wie ich es wahrnehme, dass es auch ganz oft so als naturgegeben betrachtet wird, dass es Arm und Reich gibt. Also dieses eklatante Missverhältnis, was es in unserer Gesellschaft, auch anderen Gesellschaften gibt. Denkst du, das hat sich bis heute so gehalten?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ein großer Widerspruch auch ist. Auf der einen Seite leben wir ja in dieser Leistungsgesellschaft, in Anführungszeichen, wo wir dieses Narrativ, diese Erzählung haben, du musst dich einfach nur doll genug anstrengen, dann schaffst du das auch. Und auf der anderen Seite sagen ja alle Statistiken, Zahlen, Fakten rund um sozialen Aufstieg. Nein, du wirst eigentlich das, was deine Eltern sind, also im Sinn von Einkommen und Bildung. Es gibt einfach sehr wenige Menschen, die ihre Klasse wechseln, also nach oben hin quasi soziale AufsteigerInnen sind. Und gleichzeitig gibt es aber eben diese Erzählung, doch, du musst dich halt nur anstrengen. Und das ist halt so ein Widerspruch. Und natürlich fühlt sich das dann für alle, die das nicht schaffen, in Anführungszeichen, wie ein persönliches Scheitern an. Dabei geht es eigentlich um ein strukturelles Scheitern.
Würdest du dich soziale Aufsteigerin nennen?
Ich finde den Begriff Aufsteigerin total unangenehm, aber faktisch bin ich es, glaube ich, weil ich eben aus der arbeitenden Klasse komme und jetzt irgendwo in der Mittelschicht bin. Wo genau steht in meinem Buch? Da gibt es dann auch noch ein paar mehr Erklärungen dazu. Ich finde es aber schwierig, mich irgendwo konkret zu verorten, also wirklich zu sagen, da bin ich jetzt fest. Und es gibt einen guten Begriff, auf Französisch heißt der Transclasse, wenn ich es richtig ausspreche, auf Deutsch Transklasse und das bedeutet dazwischen. Und also zwischen den Klassen oder eben auch dieses Aufsteiger-Ding, das fühlt sich für mich eigentlich am wahrsten an, so dieses Dazwischen, weil das für mich auch nochmal beinhaltet, dass ich darin nicht safe bin. Und das merke ich total. Also dieses Gefühl von, das kann auch alles ganz schnell weg sein. Oder auch eben gerade mit Kindern hat man erhöhtes Armutsrisiko. Und was bei mir zum Beispiel immer noch so ist, ist, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Waschmaschine ginge kaputt, wüsste ich halt gerade nicht, wie ich eine neue zahlen sollte. Damit hängt dann ja auch zusammen, wie sicher man nicht nur mit dem Betrag auf dem Konto ist, sondern auch wie sicher man durch die Welt geht einfach. Wie sicher man im Job ist, wie sicher man irgendwo auftritt. Wenn du weißt, okay, mir kann alles passieren, zum Beispiel ein Spiegel hinfallen, wie mir heute Morgen hingefallen ist, oder eben die Waschmaschine kann kaputt gehen und du weißt, du bist safe. Du hast es auf dem Konto liegen, du hast es keine Ahnung wo, du kannst irgendjemanden fragen, dann gehst du, glaube ich, eben ganz anders durch die Welt. Oder mir fällt es schwer, meinem sozialen Aufstieg zu glauben. Und gleichzeitig merke ich aber natürlich, dass ich mich mit anderen Menschen umgebe, als mit denen ich aufgewachsen bin, dass ich kulturell ein anderes Leben führe, als ich als Kind oder Jugendliche geführt habe, mich mit anderen Dingen beschäftige. Und ich glaube, am Ende ist es dieses Dazwischen.
Denkst du, du hattest da vielleicht auch einen Vorteil, dadurch, dass deine Eltern mit dir offen auch über solche Geldthemen gesprochen haben?
Ich weiß gar nicht, ob das eine Entscheidung war. Also wenn du existenziell darüber nachdenken musst, wie du jetzt irgendwas für deine Kinder kaufst oder wie du das Auto reparieren lässt, wenn es kaputt gegangen ist und du bist existenziell darauf angewiesen, wie meine Eltern das waren, weil ich auch auf einem sehr, sehr kleinen Dorf aufgewachsen bin mit sehr schlechter Infrastruktur, also eigentlich gar keiner, dann hast du, glaube ich, gar keine Möglichkeit, dann nicht drüber zu sprechen. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Vorteil ist, immer zu wissen oder darauf zu hoffen, alles richtig zu machen, um nichts falsch zu machen, damit deine Eltern nicht noch mehr Ärger deinetwegen bekommen, weißt du? Immer zu wissen, auch du musst funktionieren, weil wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist eigentlich sind gar keine Ressourcen da, das irgendwie aufzufangen. Das ist schon auch Stress, den ich eigentlich keinem Kind wünsche.
Du schreibst im Buch über das Imposter-Syndrom. Ich glaube, viele haben noch nicht so davon gehört. Willst du uns mal erklären, was das ist?
Mhm. Ja, das ist auch das, was ich eben schon so gesagt habe. Nur so, wie selbstsicher gehst du eigentlich durch die Welt? Das hat da ziemlich viel mit zu tun. Das Imposter-Syndrom, das betrifft Menschen, die eigentlich immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und auch eigentlich immer eher davon ausgehen, zu scheitern. Bei mir ist das vor allem so ein Bild, dass ich an ganz vielen Orten, an denen ich bin und eben das Gefühl habe, ich bin da eigentlich falsch, so die Angst habe, dass jemand kommt, mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, du gehörst hier eigentlich nicht hin. Und solche Dinge sind definitiv auch schon in meinem Leben passiert. Ich habe ja nicht studiert, eben auch, weil ich es mir nicht leisten konnte, zu studieren, und bin dann ja trotzdem im Journalismus gelandet, das, was ich immer machen wollte, und bin eigentlich fast ausschließlich umgeben von Menschen, die studieren. Und deswegen kann ich dann nicht in irgendwelchen Diskussionen über Unis oder so mitreden oder kenne auch manche Begriffe nicht, die es im Uni-Alltag gab oder gibt. Und deswegen gibt es diesen Moment bei mir auch ganz oft, dass mir so jemand sagt, hey, du gehörst hier eigentlich nicht hin. Und beim Imposter-Syndrom finde ich ganz interessant, dass das mehrheitlich Menschen aus marginalisierten Gruppen betrifft, also Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Das sind zum Beispiel Menschen, die queer sind oder Frauen, Menschen mit Behinderungen und dann natürlich aber auch Leute, bei denen diese Diskriminierungsmerkmale verkreuzt sind, intersektional, also zum Beispiel Frauen mit Behinderungen oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, und die sind mehrheitlich von diesem Syndrom betroffen.
Würdest du sagen, du bist von diesem Syndrom betroffen?
Auf jeden Fall. Also jetzt auch so kurz vor Veröffentlichung des Buchs kann ich dir sagen, aber hallo, ich denke, dass alles totaler Quatsch ist, was ich aufgeschrieben habe, und wer bin ich eigentlich, mir sowas rauszunehmen, und ich kann eigentlich gar nicht schreiben, ich kann auch nicht sprechen und sollte eigentlich besser meine Klappe halten, ja, das ist auf jeden Fall da.
Hm.
Wie ist es bei dir?
Ja, also ich erinnere mich daran zurück, wie es vor der ersten Podcast-Folge mit mir war. Ich weiß noch, da hast du mir geschrieben, ob ich das bis zum Release schaffe oder so. Und dann habe ich dir geschrieben, ja, aber ich möchte eigentlich aufhören, weil ich mir alles angeguckt habe, was ich hatte, was ich aufgenommen hatte, und mir dachte, Alter, ich weiß nicht, ob das was wird. Und ich war kurz davor, das alles zu löschen, alle Anfragen nochmal zurückzuziehen und einfach das nicht zu machen. Ich glaube auch, weil ich Angst vor der Reaktion anderer hatte, Angst davor, dass ich vielleicht nicht genug bin, dass andere mich da vielleicht nicht als fähig betrachten, so einen Podcast zu reißen. Und ich bin froh, dass ich es jetzt im Nachhinein doch gemacht habe, weil sich jetzt doch Leute bei mir gemeldet haben und gesagt haben, das hilft ihnen ungemein und das ist auch das, was mich motiviert, hier weiterzumachen, trotz allem, was noch anderes passiert mit Schule und so. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich bin auch total froh, dass du den Podcast gemacht hast, Gianni. Ja. Richtig froh und du machst es richtig gut.
Ja, vielen Dank.
Und ich glaube aber eben auch, dass diese Gefühle, die wir beide da haben oder bestimmt in unterschiedlichen Ausprägungen, aber doch ähnlich, auch mit dem Thema Geld zu tun haben und eben mit dieser Erfahrung, was ist, wenn irgendwas nicht klappt? Denn Menschen mit Geld haben ganz, ganz viele andere Plan Bs, Cs, Ds, wenn Plan A nicht klappt. Aber Menschen mit wenig oder ohne Geld, die haben oft nur diesen einen Plan. Und wenn der nicht klappt, dann, ja, was ist dann eigentlich? Dann weiß man nicht, was dann ist. Und ich habe zum Beispiel ja in meinem Buch mit mehreren Menschen gesprochen, Menschen mit sehr wenig Geld und Menschen mit sehr viel Geld. Und eine Person mit sehr viel Geld sagte mir, sie könne sich jeden Raum nehmen. Und das muss einfach ein krasses Gefühl sein, oder? Zu wissen, egal in welchen Raum du kommst, egal ob das jetzt eine Oper ist oder vielleicht eine Tafel, zu der Menschen in Not sind, die sich ihre Lebensmittel nicht mehr leisten können, oder eine U-Bahn oder ein Rolls-Royce, in den du einsteigst, oder ein Konzert. Du weißt, du kannst dir jeden Raum nehmen und du weißt, du bist in jedem Raum richtig und du hast alle Ressourcen, da gut klarzukommen. Das muss krass sein.
Würdest du einer Person, wenn sie sowas sagt, das übel nehmen? Oder denkst du, das ist eine gesellschaftliche Verteilung, die solche Aussagen überhaupt erst möglich macht, an der es sozusagen liegt?
Genau, Tendenz auf jeden Fall zum Zweiten, denn ich glaube, sie beschreibt da einfach vor allem den gesellschaftlichen Status und alles, was du bekommst, wenn du in einem Haushalt aufwächst mit Geld und Bildung, dann ist es einfach so, dass dein Umfeld und deine Ressourcen, die du hast, dich auf alle Räume vorbereiten und wenn du dann noch smart bist, ja, dann kannst du dir jeden Raum nehmen. Und dann finde ich es eher, glaube ich, gut, dass so eine Person das auch sagt und auch öffentlich sagt, weil das einfach nochmal zeigt, worüber viele gerne schweigen oder lieber schweigen, eben diese Ungerechtigkeit und woher sie kommt. Und ich glaube, es gibt nur den Weg, darüber zu reden, um es zu ändern.
Ein ganz bekanntes Sprichwort zum Thema Geld ist ja, Geld regiert die Welt. Würdest du dem zustimmen?
Definitiv. Auch jetzt gerade in der Krise sieht man das doch ziemlich deutlich. Also da haben wir jetzt auch, also wirklich jetzt auch aktuell rund um die Inflation und wie politisch damit umgegangen wird, sehen wir auch, dass Lobbyarbeit zum Beispiel sehr erfolgreiche Arbeit ist. Also Lobbyarbeit von Unternehmen mit sehr viel Geld. Und da gibt es ja wirklich zig Beispiele. Der Tankrabatt zum Beispiel, der dann gar nicht angekommen ist bei den VerbraucherInnen, sondern eher bei den Mineralölkonzernen. Und ja, am Ende sind oft die EntscheiderInnen, die eben Geld und Macht haben. Auch in der Politik.
Du hast in deinem Buch gesagt, Geld entscheidet darüber, ob und wie wir zuhören. Wie meinst du das?
Ich meine es zum Beispiel so, dass die Menschen, die in der medialen Öffentlichkeit sind, selten Menschen sind, die von Armut betroffen sind.
Also auch in der Politik zum Beispiel.
Auch in der Politik, aber auch in den Medien überall. Jetzt gerade gab es das Beispiel, da ging es um die Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Und ganz viele Leute, Medienschaffende, haben kommentiert, ja, 49 Euro oder 69 Euro ist doch super. Hauptsache, es gibt so ein Anschlussticket. Und da dachte ich so, ja, ey Leute, für euch vielleicht oder für uns, da würde ich mich jetzt auch mitzählen, macht der Unterschied zwischen 9 und 49 Euro oder 9 und 69 Euro nicht die Welt aus. Aber für eine alleinerziehende Person, die ab dem 20. des Monats gar nicht mehr weiß, wie sie sich ein BVG-Ticket von 3 Euro leisten kann, für die ist das ein riesengroßer Unterschied, ob das 9-Euro-Ticket 9 Euro oder 49 oder 69 kostet. Aber die Menschen, die eben gehört werden, die politische Kommentare schreiben, die selbst PolitikerInnen sind, die eben Politik kommentieren, das sind ja selten Menschen mit Armutserfahrung. Mhm. Manchmal noch mit Armutserfahrung, aber auf keinen Fall mehr Leute, die aktuell von Armut betroffen sind. Und ich sehe da dann auch sowas wie eine Schere von denen, also auf der einen Seite gibt es dann eben die betroffen sind, aber die kommen in der Debatte gar nicht vor. Also werden sie natürlich auch in den politischen Entscheidungen gar nicht so berücksichtigt.
Würdest du sagen, dieser, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Realitätsfernheit vielleicht, denkst du, die bremst oder die stagniert auch die Sozialpolitik? Denkst du, die ist dafür verantwortlich, dass momentan so wenig ist passiert, weil wir einfach nicht das Personal haben?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das gibt es in ganz vielen Dimensionen bei der Sozialpolitik. Zum Beispiel auch ein Thema, das mich eher sehr beschäftigt, ist Inklusion, also das, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung. Da sehen wir das zum Beispiel super krass, finde ich. Es gibt einfach total wenig Menschen mit Behinderung im Bundestag und sowieso auch in der aktiven Politik.
Ja,
und
die sind ja alle in den Werkstätten, wo sie miserabel bezahlt werden.
Zum Beispiel. Und dann fallen eben die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung auch politisch total Fall unter den Tisch. Und bei Menschen, die von Armut betroffen sind, ist das genauso. Und natürlich, also Politik müsste sehr viel repräsentabler gemacht werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie dann auch gerechter werden würde. Mhm. Und gleichzeitig finde ich jetzt aber auch wirklich traurig, das sagen zu müssen, weil zu Ende gedacht bedeutet das ja, Menschen setzen sich immer nur dafür ein, wovon sie selbst betroffen sind. Mhm. Und das kann ja eigentlich auch nicht sein. Als Job von PolitikerInnen muss ich ja schauen, okay, wo stehe ich? Auch gerne, wo stehe ich eigentlich mit meinen Privilegien? Ja. Wer hat sie nicht? Und wie kann ich dafür sorgen, dass alle Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe haben? Und da sind wir echt meilenweit von entfernt.
Und das Problem ist ja, dass diejenigen, die davon betroffen sind, dass sie sich ab dem 20. des Monats so gut wie nichts mehr leisten können, genau, dass die ja wiederum auch nicht die Zeit haben, sich politisch einzubringen, weil sie so ausgebeutet werden, weil sie so konstant in ihrem Job hängen, vielleicht noch einen Nebenjob haben, dass es da mit politischem Engagement gar nicht so funktioniert, wie genau wir uns das vielleicht jetzt hier vorstellen können mit Klimastreik und so am Freitag, das fällt ja viele schon raus.
Ja, das muss man sich auf jeden Fall leisten können. Deswegen ist ja am Ende meiner Überlegung und das sowohl bei meinem jetzt noch gerade aktuellen Buch, Das Unwohlsein der modernen Mutter, aber eben auch bei Wie viel, immer die Frage oder auch der Wunsch oder die Forderung danach, dass wir Gesellschaft so gestalten, dass alle Menschen die Möglichkeit der politischen Partizipation haben und eben nicht nur das obere ein Drittel, was Einkommen, Vermögen und Bildung angeht. Und auch da sehe ich da wirklich keine Bemühungen. Also ein Christian Lindner, der sagt, wir müssen alle mehr Überstunden machen, ist das Gegenteil davon. Ja? Also es geht ja eher darum, dass wir Menschen Zeit schenken müssen. Und Menschen Zeit schenken bedeutet eben Menschen Geld geben. Und auch da tut sich die Regierung aktuell etwas schwer.
Mareikes Gedankengang kann man noch weiterführen. Wenn Geld uns wirklich Zeit gibt, gibt es uns auch noch etwas anderes. Freiheit. Das sieht auch der Journalist Olivier David so. Olivier ist selbst in Armut aufgewachsen und beschreibt dieses Leben damit, in Sachzwängen gefangen zu sein. Ihm zufolge hat man, wenn man arm ist, nicht nur wenig Geld, man hat auch wenig Freiheit.
Wenn du nicht darüber entscheiden kannst, wie du wohnst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du an der lauten Straße wohnst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du in einem Ballungsgebiet wohnst. Ist es wahrscheinlicher, dass die Menschen in deiner Familie früher sterben? Ist es wahrscheinlicher, dass Krankheiten vererbt werden? In Summe ergibt es halt ein Leben, das in vielen Hinsichten von Sachzwängen gekennzeichnet ist. Ne? Also die Leute, die jetzt gerade unter der Inflation leiden, unter den hohen Energiekosten leiden, unter den gestiegenen Preisen im Supermarkt, die haben überall Verbotsschilder.
Über die Folgen von diesen dauerhaften Verbotsschildern hat Olivier auch ein Buch geschrieben, denn er ist sich sicher, Armut macht krank. Auch psychisch.
Forscher vermuten, dass bereits in frühen Kindheitsjahren die Areale im Hirn irgendwie, was die Angst angeht, so ausgeprägt genutzt werden und gleichzeitig Serotonin wenig ausgeschüttet wird, ne? Im Gegensatz zu Kindern, die eben nicht unter diesen Sachzwängen leiden müssen. Und da sieht man, okay, das ist auch eine Sache dann irgendwann der Hirnstruktur. Und das ist auch das, was wir hier in Deutschland wissen. Armut bindet Kapazitäten im Kopf. Wenn du die ganze Zeit mit Fragen beschäftigt bist, wo du eigentlich nur versuchen willst, Probleme von dir wegzuschieben, du musst dir sagen, okay, da kommt die nächste Attacke auf mich zu in Form eines Briefs vom Amt. Die sagen, 20% kriegst du weniger Hartz IV, wenn du nicht den Brief beantwortest oder die Maßnahme machst. Und das sind alles Dinge, die binden Kapazitäten und die sorgen für Stress. Und Stress erhöht die Wahrscheinlichkeit, psychisch zu erkranken.
Eine Studie des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass über ein Drittel von Kindern und Jugendlichen aus der unteren gesellschaftlichen Klasse von psychischen Krankheiten betroffen ist. Auch viele von euch haben mir schon geschrieben, wie eure eigenen Armutserfahrungen in eurer Kindheit euch nicht nur geprägt, sondern auch nachhaltig geschwächt haben. Ja, aber dafür gibt's ja gute Therapien und Behandlungsmöglichkeiten. Ja, schön wär's. Denn mal unabhängig davon, dass die psychische Gesundheitsversorgung in Deutschland seit Corona sowieso nicht mehr wirklich hinterherkommt, haben Menschen, die arm waren oder sind, noch ein anderes Problem. Denn wie Mareike schon gesagt hatte, fehlt es ihnen nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit. Also auch Zeit, in Therapie zu gehen.
Wenn du reich bist, dann kannst du sagen, okay, mit mir stimmt was nicht, ich gehe dem nach. Ich leiste es mir, dem nachzugehen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. So, ich bin in eine Familie geboren, da ging es um Gewalt, da ging es um eine alleinerziehende Mutter, da ging es um Armut. Da gab es viele Faktoren, die sich nicht gut auf mein Leben ausgewirkt haben. Und trotzdem war die Armut das bestimmte System, weil alle anderen Sachen, die wären genauso passiert, auch wenn wir nicht arm gewesen wären. Aber die Armut verhindert, dass man da rauskommt. Das würde ich sagen, ist eine der größten Freiheiten von Leuten, die wohlhabend sind, dass die eben die Ressourcen haben, langfristig zu gucken, in welche Richtung soll mein Leben gehen. Die können langfristig Geld anlegen. Und das sind einfach Faktoren, die dafür sorgen, dass man eben ein längeres Leben hat, dass man ein gesünderes Leben hat, dass die Chance und die Risiken psychischer Erkrankungen halt sinken. Und das ist halt Freiheit.
Mit Geld leben wir gesünder, mit Geld leben wir besser. Ich wollte Olivier mal fragen, ob uns dieses Besserungsgefühl zwangsläufig dazu anleitet, zu unserem eigenen Wohl, anderen das Geld und ihr eigenes Wohl wegzunehmen. Denn zu Ende gedacht würde das ja bedeuten, Geld macht uns zwangsläufig zu schlechteren Menschen. Oder nicht?
Ich glaube nicht, dass Geld uns zu schlechteren Menschen macht. Ich glaube, dass Geld die Versuchung größer macht, das Geld weiter zu vermehren. Und wenn man die Chance hat, Geld zu vermehren, dass man dann anfängt, Entscheidungen im Sinne des Geldes zu treffen. Und wenn das die höchste Prämisse ist, dann führt es zwangsläufig in unserer Welt dazu, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man unethische, unmoralische Handlungen macht. Wenn ich ein Firmenbesitzer bin und 10.000 Angestellte habe und ich in dieser Sucht gefangen bin, dass ich meinen Umsatz steigern will und die Rendite steigern will und die Erwartungen der AktionärInnen bedienen will, und wenn das meine oberste Prämisse ist, dann ist meine oberste Prämisse nicht das Wohl der Leute, die für den Wohlstand arbeiten. Ich glaube trotzdem nicht, dass das Geld Leute zu schlechteren Menschen macht. Ich glaube, Geld verführt einen einfach eher.
Mareike, du sagst im ersten Satz deines Buches, ich hasse Geld.
Ja, der Satz hat für mich einfach dieses Gefühl ausgedrückt, was ich habe, wenn ich an Geld denke. Einfach so ein, es ist einfach total unangenehm. Alles, was mit Geld zu tun hat, ist mir irgendwie unangenehm. Und das war so der Ausgangspunkt des Buchs und auch aller Überlegungen. Und ich wollte total gerne dahinter schauen und schauen, woher kommt es eigentlich? Woher kommt dieses ungute Gefühl? Warum kann ich das so schlecht annehmen? Also nicht das Gefühl, sondern das Geld. Wie geht's anderen Leuten damit? Weil ich sehe auch Leute, die Geld total gut annehmen können und die so, ja, irgendwie auch einen guten Umgang damit haben. Und bei mir ist gleich so Geld, Finanzamt, Rechnung, Mahnung, Kontopfändung, das ist einfach alles super unsexy und ich will damit nichts zu tun haben und deswegen auch das mit dieser Angst, was ich vorhin schon mal hatte, mir macht das alles ein ungutes Gefühl und ich wollte wissen, woran liegt das eigentlich?
Du hast dich ja dann auf die Suche begeben mit ganz vielen Protagonistinnen für dein Buch. Willst du uns mal von deinen Interviews erzählen?
Ich glaube, alles würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich habe auf jeden Fall total viel gelernt und ich habe sehr viele Kontraste gesehen.
Was hat dich am meisten bewegt?
Also ich glaube, am meisten bewegt hat mich, und das tut es auch immer noch, das ist ja nichts Abgeschlossenes, also ich nehme die ProtagonistInnen auch mit und das arbeitet immer noch mit in mir und ich habe Kontakt mit allen aus meinem Buch, aber so am meisten, ja, bewegt und beschäftigt hat mich der Kontrast zwischen einer Person im Buch, die gut Geld hat, würde ich mal sagen. Also ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Person hat ein eigenes Haus gebaut und in diesem Haus gibt es eine Fußbodenheizung und ich war da einen ganzen Nachmittag und habe einen leckeren Kuchen bekommen, selbstgebackenen und warmen Tee und hatte warme Füße und das war irgendwie schön und ich hatte einen Tag vorher oder einen Tag nachher, das weiß ich jetzt nicht mehr, steht aber in meinem Buch, wie es war, eine andere Person getroffen, deren Ofenheizung zu Hause kaputt ist und die mit einem Föhn ins Bett geht. Also der Föhn liegt neben dem Bett und die Person föhnt sich abends warm, damit sie einigermaßen schlafen kann. Und das war wirklich innerhalb von 24 Stunden hatte ich die eine Person getroffen und am nächsten Tag die andere Person in diesem selbstgebauten Haus mit Fußbodenheizung besucht. Und ich finde, es macht einfach nochmal einen Unterschied, das zu wissen. Ich wusste das natürlich vorher, dass es in Deutschland Unterschiede gibt, wie Menschen leben. Aber wenn das dann einfach Menschen sind, mit denen du einen ganzen Tag verbringst und ja eine Beziehung auch aufbaust und das dann einfach so siehst innerhalb von so wenigen Stunden so einen krassen Unterschied, dann ist es einfach heftig.
Weißt du, was ich den interessantesten Punkt in deinem Buch fand, Mareike? Das war ganz zum Schluss. Hast du geschrieben, dass du natürlich rückblickend nochmal mit allen Protagonistinnen raufgeschaut hast, was du geschrieben hast und sie grundlegend alle mit dem, was du geschrieben hast, zugestimmt haben, aber die Anmerkungen, die es gab gegenüber dem, was du geschrieben hattest, zunahmen mit dem Kapital oder mit dem Geld, was die Person hatte. Ja. Woran denkst du, liegt das?
Ich glaube eben auch an der Frage, die du ja vorhin schon gestellt hattest, die ich nur so halb beantwortet habe mit dem Zuhören, dass Menschen anders zugehört wird. Wenn du damit aufwächst, dass dir zugehört wird, dass deine Stimme was wert ist, dass deine Stimme dafür da ist, zu sprechen, es gehört zu werden, dann sprichst du. Aber wenn du so aufwächst, dass du weißt, eigentlich will dir niemand zuhören, du darfst gar nicht sagen, das ist nicht der richtige Raum hier, sei lieber leise, verhalte dich still, dann sagst du auch nichts, dann nimmst du es eher hin. Und ich glaube, das ist der grundlegende Unterschied.
Das ist struktureller Klassismus, so würde ich es nennen.
Das ist struktureller Klassismus, das ist Sozialisierung, es hat auch viel mit Geschlecht zu tun, aber nicht nur. Das hat mit der Verkreuzung zu Rassismus zu tun, mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, aber ja auch mit Klassismus, mit Bildungsmöglichkeiten, die ja auch wieder mit Klassismus zusammenhängen.
Ja, also die Leute, die mehr Geld haben, deiner Meinung nach tendieren die auch dazu, mehr zu sprechen. Du sagst aber auch in deinem Buch, dass wir gleichzeitig gesellschaftlich weniger über Reichtum sprechen, zum Beispiel in Statistiken, in Studien, als über Armut. Was ist das ist das ein Widerspruch oder ist das sinnvoll?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, die Reichen, nennen wir sie jetzt mal so, die sprechen dann ja nicht über ihren Reichtum, sondern die sprechen halt über sich, über ihre Arbeit, über ihre Beziehung, über whatever oder melden mir dann zurück, bitte ändere doch in dem Kapitel noch XY. Das meine ich mit sprechen, aber die haben jetzt nicht unbedingt große Lust, über ihren Reichtum als Thema zu sprechen. Hm. Und also erstens weiß ich gar nicht, ob so wirklich viel über Armut gesprochen wird. Und zweitens ist, glaube ich, das Problem vor allem, dass dann über Armut gesprochen wird und nicht die Menschen, die von Armut betroffen sind, selbst sprechen oder auch noch nicht mal Menschen mit Menschen, die von Armut betroffen sind, sprechen. So, nicht so leichter Satz. Es ist ja auch immer eine Frage, wie wird eigentlich geredet?
Ich glaube, das geschieht dann sehr stigmatisiert, weil die Menschen, die es betrifft, wenn die nicht zu Wort kommen, dann gibt es natürlich ein verzerrtes Bild davon, was Armut bedeutet. Ich bemerke das auch immer, ich kann dir da ein ganz prägnantes Beispiel geben, in meiner Schule, wenn wir über das Thema Armut sprechen und dann da immer dieses Bild von der Person mit zerfetzten Klamotten, die stinkt und die nichts weiß, aufkommt. Wobei ja Armut aus meiner Erfahrung schon sehr viel früher beginnt und nicht, wenn man irgendwie auf der Straße sitzt mit zerfetzten Klamotten und friert. Sondern Armut geschieht auch schon zu Hause, wenn man noch eine Wohnung und ein Dach über dem Kopf hat. Und ich glaube, so ein Bild, das wird dann von Generation zu Generation weitergegeben und das verfestigt sich dann so. Und die Leute, die es betrifft, die können dieses Bild nicht korrigieren, weil sie nicht die Stimme haben, weil sie nicht sprechen können.
Genau, und das wird ja nicht nur von Generation zu Generation weitergegeben, sondern auch von Mediengeneration zu Mediengeneration. Ne? Also da sind natürlich auch Menschen wie ich, also Medienschaffende, gefragt, das zu ändern. Denn genau wie du sagst, es gibt da dann immer 2, 3, 4, 5 Stockfotos, auf denen immer das zu sehen ist, was du gerade beschrieben hast. Aber Armut ist ja auch ganz oft unsichtbar. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen davon. Aber in den Medien wird noch lange nicht geschafft, das wirklich zu zeigen. Und dann ist ja aber eben auch immer noch mal diese Problematik dabei, wer zeigt das? Und das sind dann meistens Menschen ohne Armutserfahrung, die tatsächlich von oben hinabschauen. Und so sieht dann eben auch ein Bericht aus. Man sieht dann einfach, das passiert nicht auf Augenhöhe und das ist problematisch.
Du hast im Prolog, als du das erste Mal hier warst, kurz darüber gesprochen, was die Einkommensgrenzen sind, wann jemand als arm gilt. Du hast dich dabei auf diese Zahlen bezogen, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wo beginnt Armut für dich, jetzt mal fernab von diesen Zahlen, von den Statistiken, was würdest du antworten?
Ich würde sagen, mit den Sorgen. Ich würde sagen, Armut beginnt bei den Sorgen. Wenn du nicht weißt, wie zahle ich diesen Monat Essen für mein Kind, wenn du nicht weißt, es ist Herbst und wie zahle ich die Herbstschuhe für mein Kind oder auch mich selbst. Wenn du nicht weißt, wie zahle ich die nächste Gas- oder Stromrechnung. Und wenn du es wirklich nicht weißt, also du hast kein zweites Konto, du hast keine Freundinnen, die du fragen kannst, du kannst auch nicht um eine Gehaltserhöhung bitten, du weißt es einfach nicht, du siehst keinen Ausweg. Ich glaube, bei diesen Sorgen, würde ich sagen, fängt es an.
Und diese Sorgen haben ja die Leute, die ganz oben sind, nicht, ne? Und die dann gleichzeitig in der Politik sitzen. Denkst du, das ist auch der Grund dafür, warum die ganzen Entlastungspakete so lame sind?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Ich glaube, es gibt da wirklich so einen Realitätsunterschied zwischen den Regierenden oder den Mächtigen. Das müssen ja nicht unbedingt Regierende sein. Wir alle sind ja auch mächtig in unterschiedlichen Bereichen, ja. Also wir beide jetzt zum Beispiel sind gerade mächtig, weil wir in diesem Podcast sprechen und das Privileg haben, dass Leute uns zuhören. Damit können wir etwas verändern. Gleichzeitig ist in deiner Schule zum Beispiel deine Lehrerin oder dein Lehrer mächtig, weil sie bestimmen können, was du lernst und wie du es lernst und so weiter. Ich finde, also das ist zum Beispiel für mich auch was ganz Wichtiges, was in meinem Buch eben auch vorkommt, dass es auch immer, also wir sind jetzt nicht nur die, auf die Macht ausgeübt wird, sondern wir sind auch in verschiedenen Positionen mächtig. Und auch da geht es um Privilegien, um Solidarität und um Umverteilung am Ende.
Du hast in deinem Buch auch deinen Protagonistinnen, die du interviewt hast, immer wieder dieselben Fragen gestellt. Und ich finde, da waren echt ein paar coole mit dabei. Und ich hatte ja noch nie ein Q&A im Podcast. Und deswegen dachte ich, du wärst die richtige Person dafür. Wie findest du das?
Ja, clever auf jeden Fall. Dann hätte ich meine eigenen Fragen mitgebracht, oder?
Ja.
Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, die Fragen selbst zu beantworten in meinem Buch, habe mich aber aus vielen verschiedenen Gründen dagegen entschieden. Vor allem, weil es mir eigentlich nicht darum ging, dass ich am Ende das alles beantworte, sondern dass wir alle zusammen das beantworten. Was hältst du davon, wenn ich meine Lieblingsantwort dir heute verrate?
Okay, dann verrat mir erstmal deine Lieblingsfrage.
Die Lieblingsfrage ist das mit dem Beste. Reicht dir das als?
Okay, na dann stelle ich sie dir jetzt ganz, ganz cool.
Cool.
Mareike, ich habe mir im Vorfeld eine Frage. Spaß. Okay. Mareike, was ist das Beste, was man mit Geld kaufen kann?
Schwimmbad-Eintritt, Pommes mit Ketchup und Unabhängigkeit.
Ich glaube, das wäre ein guter Punkt, um jetzt hier mal einen Cut zu machen, Mareike.
Voll.
Weil für alle, die noch mehr interessiert sind, die können sich ja dann dein Buch am 22. Oktober kaufen, ne?
Genau, am 18.
Ach so.
Ups. Aber am 22. gibt es das, glaube ich, auch immer noch.
Ja, ja, und dann auch als Hörbuch, oder?
Auch als Hörbuch, ja.
Okay. Ja, Mareike, ich habe es mir ja schon durchgelesen und ich finde es wirklich total krass. Also dein erstes Buch, dein zweites Buch, dein drittes Buch jetzt. Also wirklich vielen Dank für deine Arbeit und danke, dass du in meinem Podcast warst.
Danke gleichfalls, auch für deine Arbeit, für dein Sein und für meine Einladung hierher und für deinen Podcast. Ich danke dir sehr, das war schön mit dir.
Bis zum nächsten Mal, Mareike, du kommst bestimmt nochmal vorbei. In Staffel 2, dann wieder zur Einleitung.
Sehr gerne.
Bis dann.
Tschüss.
Vielleicht kennt ihr ja auch diese Leute, die einem immer wieder sagen, Geld macht dich glücklich. Aus meiner Erfahrung sind das aber auch immer genau die Leute, die selbst diese Ressource in ausreichenden Mengen besitzen. Denn all in all braucht man ja erstmal genug Geld, um urteilen zu können, dass das einen nicht glücklich macht. Aber vielleicht ist dieses Urteil ja auch ein Trugschluss, da jene, die viel Geld besitzen, sich durch viele andere Dinge glücklich machen, aber das alles wiederum nur mit ihrem Geld geht. Mareike und ich fahren da auf einer Linie. Geld gibt Chancen, Geld gibt Macht, Geld gibt Wissen und dadurch macht Geld uns glücklich. Und solange das Geld in unserer Gesellschaft ungleich verteilt ist, ist auch das Glück nicht für jeden da. Obwohl wir es uns in Deutschland und überall auf der Welt ja als oberstes Ziel gesetzt haben, dass wir alle ein glückliches Leben führen können. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Mareikes Buch könnt ihr am 18. Oktober in allen deutschen Buchhandlungen kaufen. Ich freue mich schon riesig auf das Buch und auf die nächste Folge in 2 Wochen. Bis dann. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Johnny Mater. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Helene, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Mareike Kaiser, Olivier David, Jana Legler.